Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind nach wie vor auf den Container Days. Folgt mal.
Yay, ich sitze woanders. Jetzt tatsächlich. Das haben wir heute schon, gestern schon ein paar Mal gesagt und ich saß da, wo jetzt der Sebastian sitzt. Wie ist es für dich jetzt so gelaufen? Also wir haben ja jetzt.
Ich sitze immer noch an derselben Stelle.
Genau.
Ich hätte auch ein bisschen Varianz reinbringen können, habe ich irgendwie nicht. Hat sich nicht ergeben.
Da ist ja so, ja, also ich neige auch dazu. Es sei denn, es besetzt und dann will ich hier keinen Schelden machen und sagen, das ist mein Platz. Ja,
du warst auch einfach ein bisschen.
Wir können auch tauschen, ne?
Na, wie nennt das jetzt?
Ja, also zweiter Tag Container Days, man merkt, wir sind so am Nachmittag angekommen. Das Wetter ist bombastisch.
Wunderbar, 30
schön,
Grad in geschlossener
Form. Nee, also das ist heute Morgen hat es ein bisschen geregnet. Ich habe gedacht, das würde ein bisschen mehr abkühlen, aber ist gar nicht passiert.
Aber dafür ist die Luft jetzt feucht und das ist auch schön.
Ja, also Tag 2 Container Days, wir sind immer noch hier und wir sitzen am Tisch und wer in die Shownotes beziehungsweise auf den Titel geguckt hat, wird schon gesehen, worum es geht. Wir haben das Thema KubeWirt mitgebracht und uns natürlich ein paar weitere Menschen mit an den Tisch geholt und auch einen mit dabei, den wir eigentlich schon von Anfang an bei dem Thema hätten mit dabei haben sollen, können, dürfen und mit Bremen hätte sich das auch angeboten. Du bist ja gar nicht so weit mit entfernt. Dementsprechend, hallo Fabian.
Hallo Enrico.
Fabian, für all die dich in diesem Podcast noch nicht kennen, wer bist du und was machst du so?
Ja, ich bin Fabian Deutsch. Ich bin at daytime KubeWirt Maintainer,
ja.
Wobei da auch nicht mehr ganz so aktiv im Code Contributing, aber auf der anderen Seite bei Red Hat angestellt, da als Engineering Manager, um KubeWirt in unsere Produkte mit aufzunehmen.
Wie hat sich das ergeben?
Relativ geradlinig in der Retrospektive. Also ich habe früh mit KVM angefangen. Also KVM ist der Linux-Hypervisor, der wirklich da im Kern von auch KubeWirt ist. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns die Open-Source-Virtualisierungslandschaft anschauen, dann gab es da Xen sicherlich in KVM. Mhm. Und KVM habe ich schon vor meiner Zeit bei Red Hat, vor meiner vorherigen Beschäftigung gemacht. Und seitdem bin ich eigentlich in diesem Virtualisierungs- und Linux-Plumbing-Umfeld zu Gange.
Ja, großartig. Also ich habe viele Fragen, die werden wir bestimmt im Laufe der Episode hoffentlich klären können. Ja, und neben mir sitzt noch Moritz. Das ist also gestern hätten wir dich auch schon gerne am liebsten mit dabei gehabt, aber dein Zug ist etwas später angereist. Und jetzt bist du auch, endlich sind wir alle mal drei auf den Container Days. Also folg mal du und ich auch.
Genau, ja. Also ich freue mich, hier sein zu dürfen. Leider konntet ihr direkt am ersten Tag nicht warten darauf. Es könnte es kaum erwarten, den Podcast aufzunehmen. Deswegen habt ihr das alles schon vormittags gemacht. Mein Zug hat leider einiges an Verspätung aufgebracht und auch nicht wieder eingeholt. Dementsprechend bin ich erst jetzt dabei. Und ja, finde ich auch auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Vor allem KubeWirt gewinnt auch, glaube ich, vor den aktuellen Entwicklungen immer mehr an Bedeutung. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was wir in dieser Podcast-Folge alles so besprechen können. Ja, genau. Und mit dabei ist noch die fünfte Person, Herr Scheele.
Genau, der Sebastian.
Genau.
Vielen Dank, dass du auch dabei bist. Vielleicht sagst du auch mal ein paar Worte zu dir. Also nicht, was dich hierher führt, sondern was dich an das Thema heranführt. Und vielleicht auch so ein bisschen die Thematik. Ich hatte mir den Talk schon angeguckt. Das fand ich ganz interessant. Ihr kennt euch beide. Das ist halt auch ganz gut, natürlich projektbedingt.
Genau, was mich hierher führt, natürlich die Container ist, aber ja. Genau, also Sebastian, einer von zwei Gründern von Kubermatic und ja, wie sind wir zu KubeWirt gekommen? Als wer so ein bisschen unsere Architektur kennt, weiß, wir setzen sehr stark auf Kubernetes und waren dabei irgendwie, wie können wir VMs provisionieren und haben einen Controller dafür gebaut und dann kam irgendwie so die Idee auf, was machen wir eigentlich on-prem? Natürlich VMware, aber muss man immer VMware nutzen? Könnten wir nicht rein irgendwie VMs da drauf deployen? Und ja, dann haben wir das Thema immer so ein bisschen wieder weiterverfolgt, aber war jetzt nicht so ein Thema, wo wir gesagt haben, oh ja, da müssen wir jetzt sofort was dran machen. Aber zu der Zeit fing es dann an, da poppten da mehrere Projekte rauf, unter anderem KubeWirt. Da gab es noch so ein Projekt, ich glaube von Mirantis damals, oder?
Wirtlet.
Ja, genau.
Ah, okay.
Auch.
Und HyperSH gab es auch noch.
Stimmt, das gab es auch noch. Also da poppten da mehrere Projekte auf und haben uns das ein bisschen angeguckt und haben damals so ein bisschen gedacht, okay, Von der Architektur fanden wir CubeWirt am besten. Ja, und so sind wir dann irgendwann mal in Kontakt gekommen und ja, war eben interessant zu sehen, generell, wie sich CubeWirt entwickelt und wie sich das Ökosystem darum auch immer mehr entwickelt.
Fabian, was ist überhaupt CubeWirt? Wie kommt das so zustande? Du hast KVM erwähnt. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie mit einem Linux-Desktop mal gearbeitet hat und da eine virtuelle Maschine. Das ist so der straightforwardste Weg. Aber wie kam es vielleicht auch zu der Idee davon? Und wie, wenn sich jemand da noch nicht mit auseinandergesetzt hat, was ist das eigentlich?
Ja, wie viel Zeit haben wir?
Also die nächsten 8 Stunden sind deine.
Ja, was ist CubeWirt? CubeWirt, im Grunde ist CubeWirt sehr wenig. Also Seele ist mittlerweile eine ganze Menge Code dabei und umfangreich, aber wenn man das ganze Bild betrachtet, ist CubeWirt sehr wenig. Also CubeWirt ist letztendlich ein Add-on für Kubernetes, damit man virtuelle Maschinen laufen lassen kann. Also klassische virtuelle Maschinen, wie man sie kennt, also aus dem Open-Source-Bereich kommt, dann kennt man Libvirt, Virt Manager, KVM, QEMU und genau diese virtuelle Maschinen, dass man die in the wonderful way, in the right way, auf Kubernetes laufen lassen kann. Und ich denke, das ist auch das, was Sebastian und mich früh verbindet, ist eben Kubernetes, dass wir sagen, und das ist auch wichtig für die Qubit-Geschichte, denn Kubernetes ist letztendlich eine Plattform für Anwendungen. Und manche würden auch sagen, für Services, die letztendlich dem Kunden bereitgestellt werden oder dem Endanwender. Aber wie kommen wir zu den Services dahin, wie kommen wir zu den Applikationen dahin? Und mit Containern haben wir einen ganz neuen Weg entwickelt oder wurde entwickelt. Ne, Docker hat großartiges geleistet, Kubernetes sicherlich auch. Und haben diesen ganzen Cloud-Native-Weg, haben wir da, um wie Applikationen entwickelt werden, verändert. Da kann man auch herrschen, habt ihr ja schon stundenlang drüber erzählt. Und da kann man sehr viel erzählen, weil es fließt ja ganz viel rein. Und VMs, Virtual Maschinen, sind aber auf der anderen Seite der alte Weg, wie wir Anwendungen bereitgestellt haben. Es ist halt nicht Cloud-Native, wo das entwickelt, sondern unsere JBoss, unsere Java-Sachen haben wir geschrieben, oder Python, also es gibt ja .NET, alle Frameworks, die wir da kennen, wurden bis vor gar nicht so allzu langer Zeit in Virtual Maschinen oder On-Prem, also auf Bare Metal, geliefert. Wo schließt sich der Kreis? Der Kreis ist der Container und Virtual Maschinen. Letztendlich sind sie dazu da, irgendwelche Anwendungen bereitzustellen. Und wir haben uns gefragt, zu Beginn, vor ungefähr 8 Jahren, und das bin nicht nur ich alleine, wir hatten eine Gruppe von Leuten, bei Red Hat hatten sich überlegt, gesehen, wir haben gesehen, Google hat Kubernetes veröffentlicht, 1.0, oder stand kurz davor, so in dem Rahmen, ganz genau erinnere ich das auch nicht. Und was bedeutet das eigentlich? Wenn wir jetzt einen Orchestrator haben für Container und Container ist ein neuer Weg, Applikationen zu entwickeln, was bedeutet das eigentlich für die existierenden Applikationen, die wir haben? Und da haben wir geguckt, was kann man denn machen, was kann man für Synergien haben? Damals gab es noch OpenStack, OpenStack war auch groß im Kommen. Das heißt, wir sagen, OpenStack kommt da, Kubernetes kommt auch da, die machen halt viel Gleiches, die orchestrieren Anwendungen, die orchestrieren Workloads. Was kann man denn machen? Und das fing dann mit POCs an, also Wordlet und HyperSH haben uns angeguckt, die haben verfolgen einen anderen Ansatz. Und gleich schließt sich die Antwort. wir haben gesagt, okay, mit irgendeiner Virtualisierungsplattform und Kubernetes hat man immer seine 2 Orchestrator. Das heißt, man hat immer diese 2 und letztendlich Red Hat möchte Enterprises unterstützen. Das heißt, es muss alles production-ready und robust laufen. Aber wenn wir dann noch einen komplexen Orchestrator haben, da hast du 2 Schichten und die musst du erstmal bändigen und zum Laufen halten und so weiter und so fort. Ne, also all das, was wir darüber gesprochen haben, Metrics, Logging, Training, all das, dann haben wir gesagt, macht das Sinn. Und da haben wir angefangen zu gucken, zu sagen, was, wenn es nur einen Orchestrator gibt, der einfach die unterschiedlichen Workloads laufen lassen kann, um zu verhindern, dass wir die anderen Sachen alle duplizieren müssen. Also, nochmal zurückzukommen, das zusammenzufassen, also CubeWirt ist wirklich nur, um virtuelle Maschinen in Kubernetes laufen zu lassen, weil wir davon ausgehen, dass Kubernetes als Orchestrator wunderbar ist, das Ecosystem alignt sich, das sieht man auch, das ist ein riesiges Ecosystem und das stellt genügend bereit, um Container laufen zu lassen, wie sie sein sollen, aber auch virtuelle Maschinen, weil im Grunde haben diese beiden, also diese Anwendungsformate quasi die gleichen Anforderungen darunter. Pause.
Und ich denke, die Idee ist gar nicht so abwegig, weil viele denken natürlich, ich weiß, ganz am Anfang gab es viel Diskussionen, kann ich VMs, soll ich das auf einer Containerplattform laufen lassen? Aber wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, wir wissen ja alle, Kubernetes kommt von Google. Google selber betreibt Borg, ihre Orchestration Engine. Und die nutzen auch Borg, um VMs zu betreiben. Also warum soll es so abwegig sein, für Kubernetes VMs zu betreiben, wenn es andere doch in großen Scale auch betreiben? Und ich glaube, es ist eher so ein bisschen das Mindset nochmal zu überdenken und zu sagen, okay, hey, ja, wir wissen alle eigentlich, war Kubernetes für Container gebaut, aber ist es der einzigste Use Case, für das wir das jetzt nur noch nutzen können? Oder aber war das ein guter Startpunkt, um wirklich einen Orchestrator zu bauen? Aber was können wir mehr damit machen?
Ja, genau. Darf ich? Das ist nämlich das, was ich denke. Ne? Also im Grunde halt, man hat irgendwann mal angefangen mit Kubernetes, dann dachte man, da kann man Container machen, aber ich glaube, das Thema ist so mindestens schon seit 3-4 Jahren halt weg. Ne? Man weiß halt, gut, irgendwie ist es WebAssembly nochmal ein Thema, wo man dann halt irgendwie Dinge kapseln kann und vielleicht schedulen kann. Ich könnte theoretisch wahrscheinlich auch meine Milcheinkäufe mit Kubernetes schedulen, weil es letzten Endes ein Scheduler ist, der halt Dinge ausbringt. Und das muss nicht unbedingt Container sein und das muss nicht unbedingt Virtualisierung sein. Das ist halt, das ist, glaube ich, und darum liegt das auch so nah. Ja, aber das hätte ich mir vor 8 Jahren tatsächlich nicht ausgedacht. Also ich habe da meine Docker-Container geschubst von A nach B und hätte nie dran gedacht, dass das halt so eine Technologie wie Kubernetes, also man hat schon dran gedacht und dachte, nee, dafür ist das ja nicht. Ne? Und das finde ich halt so spannend, also wie offen auch Kubernetes da halt ist, um halt im Grunde ganz zielgerichtet das zu bringen, was es halt soll, letzten Endes so ein bisschen die Werterbringung nach hinten, also in Form von Applikationen oder Services, die dann halt darüber ausgespielt werden. Und da ist es dann halt egal, ob es dann halt ein Container ist oder eine virtuelle Maschine. Ja,
ja, aber du, Sebastian, hattest ja auch gerade gesagt gehabt, dass Google das auf Borg macht. Ich glaube, die haben jetzt inzwischen auch Omega, ist, glaube ich, der Nachfolger von Borg gewesen. Also ich glaube, das hat das so ein bisschen ersetzt. Aber das ist ja auch eigentlich das Schöne an Kubernetes. Wir sehen das jetzt vor kurzem haben wir auch eine Folge zum 10-jährigen Jubiläum gemacht und haben darüber gesprochen. Was war Kubernetes am Anfang? Wie hat sich das weiterentwickelt und so weiter und so fort? Und wo wird die Reise hingehen? Und anders als eben bei einem Hersteller, der sich allein nicht darum kümmert, ist es halt bei Kubernetes eben so, die ganze Community kann entsprechend einzelne Sachen oder Aspekte in Kubernetes weiterentwickeln oder dazu bringen und dementsprechend hat sich das auch schon sehr viel weiterentwickelt und auch das ist ein Pfad, wo man sagt, wir orchestrieren eben nicht nur Container-Workloads, sondern eben auch virtuelle Maschinen damit. Das wird sich auch in Zukunft, glaube ich, noch weiter in diesem Ökosystem entwickeln und auch noch eine größere Grundlage finden. Wie gesagt, ich habe das anfänglich schon gesagt, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen wird das, glaube ich, auch ein Use Case werden oder ist das inzwischen schon ein Use Case, der immer weiter gebraucht wird. Und da ist ein Bedarf da und ich glaube, wir können den sehr gut mit Kubernetes und KubeWorld eben abdecken und weiterführend erfüllen.
Ja.
Eine Sache wollte ich noch zu Sebastian ergänzen, und zwar über die, oder auch zu diesem Gespräch hier, dass es darum geht, dass Kubernetes eben für Container-Workloads ist. Wichtig ist auch zu sehen, und das mag als Side-Effekt sehen, aber eine Sache, die zum Beispiel Virtual und Hyper unterscheidet von damals, es gab noch andere, nebenbei Hyper wurde dann ja Kata und es gab noch ein paar andere, aber ist, dass mit KubeWorld respektiert, dass Kubernetes nur, also dass Kubernetes auf Container aufbaut, dass Kubernetes Container laufen lässt. Und ehrlich gesagt, KubeWorld für sich gesehen als Anwendung ist eine Cloud-Native-Anwendung. Das heißt, wir verwenden eigentlich Container, um diese Anwendung zum Cluster zu bringen. Wir nutzen Kubernetes-Features, um Upgrades auszurollen in einer non-disruptive Fashion, also damit die Anwendung nicht unterbrochen wird, damit die VMs letztlich drauf laufen. Also wichtig zu verstehen ist, Kubernetes kann wunderbar fokussiert sein auf Container, weil das ist genau das, auf das wir aufbauen, eben dieses Add-on zu schreiben, KubeWorld, was dann letztendlich den State für VMs bereitstellt. Und Kubernetes sicherlich in der Hinsicht aber auch ganz schön gewachsen, also mit Stateful Sets und sowas gibt es schon lange, oder Persistent Volumes, Persistent Volume Claims, also Dynamic Provisioning, CSI dann letztendlich, da hat ja viel Einzug in Kubernetes gefunden, auch auf der Containerseite Stateful Workloads zu unterstützen und das kann von KubeWorld eben indirekt oder mehr direkt genutzt werden.
Genau, und ich glaube, das war auch einer der Gründe damals, warum wir KubeWorld so attraktiv fanden, weil es wirklich... Die anderen Lösungen waren so ein bisschen Medienbruch nochmal wieder. Ja, du hast es als Control Plane, aber es war nicht so nativ. Und KubeWorld war wirklich von vornherein wirklich nativ aufgebaut. Es supportet die ganzen Paradigmen, die du im Cloud Native eigentlich hast, nur für VMs.
Ja.
Was sich daraus natürlich erschließt, ist, so den Eingang haben wir ja gefunden zu, ja, die neue Welt findet irgendwie in Containern statt und dann gibt es aber auch trotzdem Dinge, die sind in virtuellen Maschinen. Daraus ergeben sich ja dann eigentlich mit dem Merge dieser beiden Welten wiederum auch Synergieeffekte, die da halt auch entstehen können. Also ich denke da gerade so an Netzwerk, ich denke an irgendwie so größere Szenarien über Multitenancy und so weiter. Aber ich glaube, da habt ihr nochmal einen deutlich tieferen Einblick, was sich, sobald ich so eine VM in so ein Cluster hebe, eigentlich noch als weitere Synergieeffekte auch ergeben.
Ja, das stimmt.
Welche sind es? Was macht man da so? Also was sind so Vorteile, die sich ergeben, wenn ich eine VM in einen Container, in einen Kubernetes tue?
Also erstmal würde ich, was wir ganz häufig sehen, ist, wenn jemand darüber nachdenkt, ist erstmal, oh mein Gott, wir wollen eine VM in Kubernetes packen. Und da geht's, also es geht, ist sicherlich viel Verunsicherung da, erstmal sowieso VMs irgendwo anders hinzubringen, wo sie gerade sind.
Es klingt ja auch erstmal nach, oh, jetzt packe ich das und das und das, ist das nicht ein Overhead?
Genau, darüber können wir technisch sprechen. Also ich möchte nur sagen, allein, wenn wir uns angucken, was Leute zurzeit aufgrund unserer Veränderungsindustrie halt, was sie sehen, dass sie ihre VMs bewegen müssen, das löst schon wirklich nicht Panikattacken, aber schon in die Richtung löst es bei Leuten aus, weil das wirklich schwierig ist, weil unser Daywork häufig davon abhängt. Technisch gesehen ist dieser Performance-Overhead, zum Beispiel, dass man VMs in Container laufen lässt, vernachlässigbar. Je nachdem, wie man misst, findet man dann sicher was. Aber der Grund ist einfach der, was passiert, wenn wir heute, Handzeichen bitte, wenn wir heute den Container-Runtime haben und Container ausführen, welche Mechanismen nutzen wir? Das ist ein Linux-Kernel, läuft im Namespace, ne, verschiedene Namespaces, läuft in C-Groups aus unterschiedlichen Gruppen und dann wahrscheinlich noch nested C-Groups, ne, Kubeslice und so weiter, Burstable. Das heißt, die Mechanismen, die da verwendet werden, um Container laufen zu lassen, sind die gleichen, die von uns, letztendlich von Qubit verwendet werden, um VM zu isolieren, plus KVM. KVM ist natürlich das, was Qubit mitunter differenziert, aber KVM hat, ich meine, es gibt seit über einem Jahrzehnt und das wird seitdem permanent verbessert und das ist eben vernachlässigbar. Also man muss da gucken, es gibt Micro-Benchmarks, die bestimmte Stellen testen und dann bin ich bestimmt nicht der sagt, das ist überall wie bei Metal. Aber wenn man sich das über das Gross der Workloads anguckt, dann fällt es sich wie viele andere Hypervisor auch. Also der Overhead, der durch Kubernetes entsteht, wie ich sagte, ist kein...
Das ist ja auch, ne? Also Container stellt man sich irgendwie so vor, wie dieses Ding aus der Schifffahrt und das wiegt irgendwie was und das hat irgendwie eine gewisse Haptik oder so, aber eigentlich ist es ja im Endeffekt eine Kernelfunktion zur Isolation von Prozessen, nichts anderes. Und ob der Prozess jetzt dann nativ in diesem Linux läuft oder ob ich da einfach nochmal eine Sicherheitszone drumherum stricke, ist eigentlich irgendwie so eine kleine Membran. Ja, wie läuft das? Also ich meine, wenn ich jetzt dann klassisch irgendwie, ich habe meinen Kubernetes-Cluster, ich habe daneben eine virtuelle Maschine, dann habe ich ja immer so das Ding, da hängt eine Firewall irgendwie mit zwischen und dann kommunizieren beliebige Dinge innerhalb des Clusters durch die Firewall ins andere Netz zu den anderen Maschinen. Ist das dann auch so, dass ich die VMs, die da entstehen, so klassisch, ja weiß ich nicht, wenn ich da jetzt ein Cilium irgendwie im Einsatz habe oder ein Service Mesh oder sowas, kann ich das dann da im Grunde ja auch andocken, richtig?
Theoretisch ja. Ich glaube aber, die Herausforderung ist eher, die meisten VMs haben ja eine Historie. Von daher, das, was heute deployed wird, ich sag mal, die letzten 2-3 Jahre gebaut wird, ist ja meist schon Cloud-Native gebaut und war nicht als VMs vorher deployed. Ja. Das heißt, der meiste Workload ist sowieso schon 4, 5, 6, 7 Jahre alt. Das heißt, die Architektur ist schon mal eine ganz andere.
Ja.
Und da fängt so ein bisschen auch die Herausforderung an. Also wie kriege ich diese Architektur auf dem Kubernetes-Cluster am Laufen, ohne dass ich jetzt an der Architektur große Änderungen mache, weil dann kann ich es auch fast so komplett neu schreiben und als Container deployen. Der Benefit muss ja darin liegen, zu sagen, okay, ich habe hier meine existierenden VMs, viel Workload sogar noch wie Windows-VMs. Das heißt, wie kriege ich das sauber auf dem Kubernetes-Cluster ans Laufen, weil die dann brauchen mehrere Netzwerk-Interfaces, unterschiedlichen Storage und. Und das ist wirklich, glaube ich, der große Knackpunkt, wo man wirklich gucken muss, okay, wie kriege ich das eigentlich ans Laufen, weil ich nicht einfach sagen kann, ja, okay, neue, moderne Architektur, das läuft genau 1:1 so, sondern da muss ich dann wirklich gucken, wie kriege ich das da zum Laufen.
Das ist ja auch so ein bisschen rausstreichen, ne? Also im Grunde musst du gucken, was sind deine Legacy Workloads, die du da halt irgendwie rüberschickst. Und den, ich glaube, viele Sachen lassen sich einfach ersetzen. Wenn ich so Frontends oder sowas angucke, die kann ich halt einfach in Kubernetes, die sind halt stateless, die kann ich halt rüberschieben. Und dann habe ich halt noch irgendwo so ein irgendwas unterm Strich stehen, was halt als Legacy-System, Datenbank-Backend oder so, halt rüberwandern muss. Und das, so habe ich auch so ein Stück weit die Antwort von Kubewirt gesehen, dass ich halt auch da eine Möglichkeit habe, erstmal so einen Zwischenschritt zu machen, ohne dass ich jetzt gleich mit Datenbankoperatoren oder sowas angehe oder so. Und dann halt diesen Zwischenschritt habe, um daraus dann halt auch weiterzugehen. Ne? Also im Grunde halt mich immer mehr in dieses Kubernetes-Paradigma reinfühle und halt dieses Ganze dann verinnerliche und dadurch dann auch meine Architekturen irgendwann mal anpasse. Ne? So ist es doch, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ich denke, ein Spagat, der den Kubernetes immer versucht, richtig zu machen. Ich sage nicht, dass es immer gelingt. Aber der sicherlich eine Herausforderung ist, zu gucken, wie verbinden wir die beiden Welten? Wie erlauben wir es unseren Benutzern, ihre existierenden Workloads mitzunehmen, so wie sie sind, ne? Die Firewall. Aber auf der anderen Seite, die Benutzer zu ermöglichen, das dann wirklich zu refactoren. Und zwar in der gleichen Umgebung, ohne dann nochmal einen Schritt zu machen. Also, dass wir sagen können, jetzt bauen wir auf all die Kubernetes-Konzepte auf Ingress, Routes in manchen Distributionen, in diesen Spagat zu machen. Und deswegen für die Firewall zum Beispiel, da gab es jahrelang ja die Diskussion, wie machen wir Netzwerke in Kubernetes. Es gibt immer noch, ich denke, jetzt habe ich gehört, gibt es so Diskussionen, ob man wirklich dann offiziell eine API für Networks einführen soll. Ist bis jetzt noch nicht der Fall, zumindest in 1.31. Aber Multus zum Beispiel ist eine Lösung, das schon lange Additional Networks in Pods reinbringt. Und das sind zum Beispiel Kubernetes um Traditional Networking. Also wie wir es aus der Virtualisierungsumgebung kennen, Virtual Maschinen Kubernetes bereitzustellen. Das heißt SRV Devices, Layer 2 Netzwerke, ne, das sind das eigene Data Center Network to bridgen, wie man es auch aus anderen Plattformen kennt. Das kann mit Multus erreicht werden. Auf der anderen Seite das Pod Network, was ja sowieso da ist für Pods. Das ist dann das Interface, um zu sagen, okay, jetzt haben wir unsere Datenbank zum Beispiel, jetzt wollen wir sagen, oder das Frontend ist, glaube ich, ein besseres Beispiel, in der VM, das war bisher gebridged in unser Netzwerk, aber jetzt switchen wir das um und machen natürlich das Kubernetes. Jetzt kommt schon mal der Traffic, kommt oben durch den Kubernetes Ingress und jetzt können wir anfangen, das zu refactoren. Jetzt schieben wir das in den Container und dann wird letztendlich der Service, der vorher auf die VM gezeigt hat, zeigt auf die Container. Ja. Das heißt, letztendlich für den, das ist ganz ehrlich, dieser Weg hört sich so leicht an und ist so kurz. In Wirklichkeit
das sind so 2-3 Jahre.
Genau. Aber nebenbei, es gibt ein ganzes Ökosystem an Anwendungen, die auch genau das gucken. Wie können wir eigentlich, also es gibt ja, sag ich mal, unsere Familien von Applikationsframeworks, ne? Also zum Beispiel die ganze Java-Familie, was ist eine historische Kontext dazu? Und da gibt es ein ganzes Ökosystem von Anwendungen, die haben sich darauf spezialisiert, zu sagen, gib mir eine VM und ich konvertiere das sozusagen direkt in Container. Ne? Also wenn das in einem bestimmten Rahmen passt, dann kann das aus einer VM in einen Container gebracht werden, also automatisiert. Wenn es nicht geht, dann kann man sowas nehmen wie Lift and Shift with Kubert and then Refactor, um das Container nativ zu machen oder eine ganz neue Lösung zu haben.
Was sind so übliche Vorurteile, die Leute irgendwie so gegenüber Kubert haben als Lösung und was sind die Antworten da so drauf? Also womit wird man da am häufigsten konfrontiert?
Ich glaube, eins der größten oder Missverständnisse ist, dass Kubert eine vollständige Lösung ist. Kubert ist ein Control Plane für KVM, für den Hypervisor. Und Kubert ist nicht die VM-Plattform, sondern da gehört viel, viel mehr zu. Da gehört Storage zu, da gehört Netzwerk zu, da gehört Backup und Recovery zu. Und also ich glaube, das ist so wirklich eins der wichtigsten Punkte, was die Leute auch erstmal noch verstehen müssen, ist, Kubert ist rein Orchestrierung von KVM. Also als wir nur in der Single-Maschinen-Welt waren, ja, da hattest du auch KVM und du konntest das manuell managen. Ich meine, nicht viel mehr ist so ein bisschen Kubert oder du hast da drum eine Plattform sogar, die sich um viel mehr Sachen kümmert. Und das ist wirklich, was du, wo andere Tools ins Spiel kommen. Aber das ist nicht der Kern von Kubert.
Ja, ich denke, das ist das Missverständnis, haben wir versucht, heute ein bisschen aufzuklären, nicht aufzuklären, oder zumindest dazu beizutragen, ein Verständnis zu entwickeln. Eine Sache zum Beispiel, die ganz klassisch ist, ist Live Migration. Also Migration von Virtual Machine
Geht bestimmt nicht, oder?
Geht bestimmt nicht, genau. also es geht in Qubit, man kann Virtual Machine fast von Day One live migrieren, also von einer Compute Resource, von einer Node auf die nächste zu schieben, ohne dass sie unterbrochen wird. Und wenn man noch ein Layer-2-Network angebunden hat über Multus, sprachen wir gerade drüber, dann ist das auch seamless. Also für den Außenstehenden, der kriegt davon nichts mit, die vor allem auch nicht. Das ist ein gängiges Missverständnis und eins, das nicht so viel Relevanz hat, aber die dann bei Diskussionen häufig aufkommt, ist, ob eine VM ein Pod ist. Das hängt eng mit dieser Migrationsfrage zusammen. Und das ist so, die Pods stellen nur den, das, die Pods haben halt die Applikation, die die VMs laufen lässt. Aber ein Pod selbst ist keine VM. Mhm.
Gut, und damit die Live-Migration funktioniert, brauche ich dann natürlich wahrscheinlich auch irgendwie einen Storage, der von beiden gleichzeitig im Zugriff sein kann. Ne? Also mit Block wird es da wahrscheinlich schwierig.
Block gibt es auch. Also Kubernetes hat es ja wunderbar abstrahiert.
Ja.
Wenn wir uns die Access-Modes und Storage-Modes angucken, da gibt es File-System-Block.
Ja.
Und beide gibt es in RWO und RWX-Flow, also Single-Reader-Writer und Multi-Reader-Writer. Es gibt beide Kombinationen, zum Beispiel Fiber Channel ist ein Beispiel für Shared Block Devices. Aber um die Frage zu beantworten, ja, für Live Migration brauchst du derzeit Shared Block bzw. Shared File System Storage Ressourcen. Es gibt ein Feature, das zurzeit in Qubit noch in der Entwicklung ist, weil es eine der schwierigeren ist eine klassische Problematik, die wir haben in der Virtualisierungswelt, ist, dass wenn ein Store Virtual Machine laufen für 10 Jahre easily.
Ja.
10 Jahre sind nix, leider. Und in der Zeit läuft auch der Support für ein Storage Array aus, wenn es noch Spinning Disks sind, dann geht irgendwie kaputt und man möchte das ersetzen. Das heißt, was wir hören, ist, dass diese Storage Arrays ersetzt werden müssen. In Kubernetes heißt das, wir haben eine Storage Class, die auf ein Array zeigt. Und dann ist der zu Ende und dann muss ein neuer Storage Array in einer neuen Storage Class bereitgestellt werden und es wird derzeit am Feature gearbeitet. Ich denke, das ist eines der größeren und schwierigen wirklich in Qubit der letzten Jahre, dass man sagt, wir ersetzen diese Storage-Class durch die andere und wir migrieren die ganze Storage rüber.
Mhm.
Also ich glaube, das Feature gibt es auch bei anderen Herstellern, bei anderen Betreibern. Aber das heißt, man hat quasi Live-Migration without Shared Storage.
Mhm.
Wir haben uns aber dagegen entschieden, nebenbei explizit zu sagen, wir haben generell Live-Migration with non-Shared Storage. Das ist ein bisschen schwierig mit diesen Worten. Also nur mit Das haben wir nicht gemacht, weil die Sorge da ist, dass es die falschen Erwartungen weckt. Weil man muss ja auch sagen, Kubernetes und Qubit sind sehr offen in dem Sinne, was für eine Network-Lösung kann man nehmen, was für eine Storage-Lösung kann man nehmen. Und man muss sehen, vor allem haben schnell mal 1 Terabyte an Disk oder ein paar hundert Gigs an Disk. Und wenn du dann das alles über das SDN schiebst, ne, was vielleicht noch TLS, also Encryption macht oder sowas, dann hast du da riesige CPU-Hunger und du fragst dich, warum seine Application so langsam ist. Das heißt, wir haben das derzeit auf einen speziellen Use Case fokussiert. Ne, dieses Replace the Storage Array oder Replace the Storage Class. Und diese more generelle Approach, also VMs ohne Shared Storage zu migrieren, ist erstmal außen vor zur Zeit.
Klingt nach auch einem wichtigen Thema Abgrenzung, oder? Also Netzwerk, gibt's Dinge, da wollt ihr eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht so tief drin sein, sondern es halt nutzen. Storage muss dann ja auch irgendwie angrenzend sich vielleicht dann ein Team drum kümmern, weil ich mir vorstellen kann, wenn man jetzt wirklich, also ich weiß nicht, damals vor langer, langer Weile hat man das in der Virtualisierung natürlich auch getan, dass man so Storage-Virtualisierung hat man das dann genannt und hat halt einfach einen Controller vor beliebige Blockschleudern gepackt und dann war sowas halt möglich. Und jetzt können wir, naja, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht dankenswerterweise, aber auch schmerzvollerweise, auch in dieser neuen Welt an genau diese Skalierungsproblematiken, wo eben ein System halt nicht mal eben schnell neu gebaut wird und so ein Cluster eben auch migriert wird. Ne?
Wahrscheinlich ist dann die Erwartungshaltung, die es nicht erfüllen kann, dass es zaubern kann, weil die Problematik, die liegt ja immer auf der Hand. Du kannst es halt, du musst halt eine Lösung haben und genau diese Gespräche hat man, glaube ich, vor 15 Jahren auch geführt, ne, was die Virtualisierung angeht. Ich glaube, da fällt man halt drüber und da muss man halt auch Kubernetes, sag ich halt immer, ist halt ein integriertes System, was halt mit Infrastruktur arbeiten kann. Also eine hochautomatisierte Infrastrukturautomatisierung, die halt nur integriert sein kann. Das bedeutet, die ist so gut wie dein Storage, die ist so gut wie dein Netzwerk drumherum und alles andere. Und ich glaube, das ist halt das Schöne am Kubevirt. Ja, also da ist es genau das gleiche Thema. Ja, und hier habe ich auch die gleichen Erwartungshaltungen, weil es virtuelle Maschinen sind.
Ja.
Ich glaube, das ist das ist, habe ich so das Gefühl, ne? Dass das diese Abgrenzung ist, genau.
Ja, genau, also die Abgrenzung in dem Sinne, dass also Kubernetes ist genauso gut wie ein Kubernetes-Cluster. Also letztendlich möchten wir uns damit abgrenzen, dass wir sagen, wir machen wirklich nur, also Kubernetes macht nur Compute und der Rest wird, und du sagst das, wir haben Network-Teams, wir haben Storage, aber das Schöne ist ja, dass Kubernetes muss es nicht machen. Und es gibt so viele Network-Plugins und die sehen mittlerweile auch Kubernetes und es gibt dann fancy Integration, also die über das Standard hinausgehen. Das heißt, es gibt, oder der Endbenutzer oder der Administrator, ehrlich gesagt, der hat die Wahl zwischen verschiedenen Network-Plugins, der hat die Wahl zwischen verschiedenen Storage-Providern, ohne dass sie explizit für Kubernetes geschrieben werden mussten. Weil ganz ehrlich, wenn wir auch gucken, wer irgendjemand mit einer neuen Virtualisierungsplattform auf den Markt gekommen, kriegen wir alle existierenden Storage-Provider, alle existierenden Network-Solutions dazu, sich mit dieser neuen Plattform auch zu integrieren. Wobei es dann dieses wundervolle Konstrukt Kubernetes gibt, mit dem sie sich jetzt auch integrieren. Also man muss auch gucken, wie kann man Synergieeffekte eigentlich einführen, damit es auch für solche Integrationen oder Solution-Providers in Storage und Network vor allen Dingen, damit es für die effizienter wird, diese unterschiedlichen Workloads zu unterstützen. Also die Abgrenzung zu anderen passiert dadurch, dass wir sagen, wir wollen uns bestmöglich mit Kubernetes integrieren, damit es keine weitere Arbeit für andere gibt.
Ja, das läuft aber auch so weit, dass ihr im Grunde halt auch diesen Rahmen auch beibehaltet. Ne? Also das, und beziehungsweise alles, was darüber hinauskommt, streut ihr dann in andere Projekte ein. Weil es halt zum Beispiel, ich glaube, Multus ist ein gutes Beispiel dafür. Ich denke, der Bedarf ist da halt, glaube ich, entstanden, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und dass da halt auch das gar nicht mit in dieses Projekt mit reingebaut wird bei Kubernetes, sondern dass man halt guckt, dass man schaut, sind Projekte da? Oder
Ich glaube, was gut gerade jetzt ist, dadurch, dass Kubernetes immer mehr Aufmerksamkeit kriegt und was Fabian schon sagte, Kubernetes will die Standardschnittstelle von Kubernetes nutzen. Aber diese Schnittstellen, die es nutzt und diese Tools, die da drunter liegen, also sei es die Netzwerkkomponenten oder die Storage-Komponenten und sei es die Community oder die kommerziellen Hersteller, sie sehen diesen Use-Case-Virtualisierung auch mehr und mehr und werden da auch immer aktiver. Also ich weiß von mehreren Storage-Lösungen, die wirklich explizit gucken, okay, was müssen wir machen, damit Kubernetes als eine Kubernetes-Workload auch wirklich First-Class-Citizen auf einem Kubernetes-Cluster ist. Und was müssen die Storage-Anbieter machen, dass du wirklich Live-Migration machen kannst? Haben sie diese ganzen Capabilities? Und ich glaube, da hilft, ist gerade ein guter Zeitpunkt da, weil alle gucken, okay, was muss ich machen? Und diese Lösungen verbessern jetzt auch oder haben mehr dieses Mindset, über diesen Rand des Containers rauszugucken und zu sagen, ja, wir haben das Standard-Interface, aber können wir da nicht noch mehr machen, sodass es für zum Beispiel Kubernetes einfacher wird, uns zu konsumieren und wir Sachen implementieren können, die wir für andere Workloads brauchen.
Genau, also durch die Aufmerksamkeit sehen wir wirklich, dass da Veränderungen passieren. Ich finde, eine Problematik, ganz ehrlich, denke ich, mit dem CNCF-Ecosystem ist sicherlich, dass wir da auch so viel Redundanz zum Teil haben. Also wenn wir sehen, wie viele Provisioning-Frameworks gibt es, wie viele Network-Plugins gibt es und so weiter. Und für Storage ist das, denke ich, immer noch ein anderer Fall oder Policy-Agents und so weiter. Da wird es spannend werden, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, denke ich. Worauf ich wollte, Volkmar, also genau, es gibt wirklich viele Contributions an anderen Projekten. Nicht nur selbst an den Projekten selbst, die es beitragen, sondern auch wirklich von Leuten, die in Kubernetes entwickeln. Zum Beispiel haben wir heute früher darüber gesprochen, Kubernetes OVN, zum Beispiel KubeOVN. Von sich aus, also wir tragen bei OVN Kubernetes genauso. Es gab andere Projekte, zum Beispiel wie KNM State, das ist um Host-Konfigurationen in Kubernetes deklarativen Art zu machen. Das ist auch quasi als Spin-off von Kubernetes entstanden, weil es eigentlich kein Kubernetes-spezifisches Problem ist, sondern wirklich für Kubernetes. Wie machen wir denn eigentlich, können wir nicht die Kubernetes-API, die Control-Plane verwenden, um auch deklarativ die Network-Interfaces der physikalischen Hosts im Cluster zu konfigurieren. Da gibt es viele Beispiele in diese Richtung.
Ja, und ich glaube, das ist, wenn man jetzt guckt auf die Plattform, ich glaube, Enrico, du hast die Frage vorhin gestellt, gibt es Synergien oder so, ne? Ich glaube, das sieht man dann jetzt, weil das, was da zum Beispiel für Kubernetes gebaut ist, heißt nicht zwangsläufig, dass das nur mit Kubernetes nutzbar ist, sondern das kann ich dann eben auch für meine Container nutzen. Die ganzen Tools um Backup Recovery und so weiter. Da kommt natürlich jetzt auch nochmal ein ganz anderer natürlich Use Case drin, aber ganz anderer Schwung in das ganze Thema. Und das hilft natürlich auf der Containerseite dann auch wieder. Und dadurch habe ich natürlich den Vorteil, dass ich hinterher ja bei diesen ganzen Sachen, ich muss sowohl bei Container als auch bei VMs Backup machen, ich muss Monitoring machen und, viel besser harmonisieren kann, als dass ich da wirklich zwei komplette Stacks habe. Ich brauche mit zwei Stacks habe, mindestens zwei oder noch mehr Teams, die das Ganze betreiben. Und selbst am Anfang wird es wahrscheinlich nicht sein, dass das VM-Team und das Container-Team eins komplett zusammen ist. Aber es kann sich dann viel besser ausgetauscht werden. Und man kann auch innerhalb der Organisation viel mehr Synergien ziehen. Und es wächst viel besser zusammen, als dass ich da wirklich ein komplett separate Silos habe und sage, okay, ja, on top versuchen wir dann irgendwie zu integrieren.
Das würde ich gleich mal aufnehmen, tatsächlich. Ich bin jetzt in einer Windows-Bude, wie man so schön sagt. Ich habe 2000 virtuelle Maschinen, alle auf Windows und 4 virtuelle Maschinen, die Linux haben, wo ich dann auch mal einen Sabix da drauf laufen habe. Und das ist so meine Umgebung. Bin ich der Richtige, beziehungsweise wie gehe ich da los? Das ist ja, ich glaube, das ist ein Weg. Ne? Ich habe keinerlei Kubernetes, weil ich habe nur Windows-Nodes, die wir sowieso nicht haben wollen, im Kubernetes-Bereich. Nicht unbedingt, genau. Und wie gehe ich da los? Ist das eine gute Idee jetzt zu sagen, also es gibt ja viele Offerings jetzt auch schon von Herstellern, die dann sagen, ja, wir haben da halt im Grunde halt Virtualisierung auf Basis von Kubernetes und Kubevirt. Und wäre das was für mich?
Jeder muss seinen Weg finden.
Ja.
Vielleicht kommt Microsoft da auch noch auf die Idee und neben Kubevirt gibt es dann vielleicht noch Hypercube.
Der Begriff ist schon vergeben, glaube ich, Hypercube. Aber ich bin wirklich gespannt auf Microsoft, was von Microsoft-Seite nochmal kommt in Bezug auf Virtualisierung. Ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass Microsoft auch nochmal tätig wird. Oder sie sagen, sie fahren die Strategie über Azure. Aber ich denke, das ist Spekulation. Zu gucken bei den VMs, ganz ehrlich, du musst gucken, was sind das für welche. Und da eben zu einzuschätzen, habe ich irgendwelche besonderen Needs. Ne? Was brauchen die VMs? Haben die irgendwelche, was weiß ich, sind die mit Wetterstationen über USB verbunden oder serielle Schnittstelle oder sowas? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge oder haben die einen bestimmten Accelerator, der durchgereicht werden muss. Grafikkarten im KI-Zeitalter, auch ganz wichtig.
Ich wollte das gar nicht so detailliert. Ihr habt das vorhin die Antwort geliefert, darum habe ich die Frage gestellt, weil ich die Antwort erhofft habe, tatsächlich. Genau, weil ich gesagt habe, im Grunde ist erstmal Kubernetes-Knowledge relativ wichtig.
Das stimmt. Ne? Ich würde sagen, nicht wichtig, aber die Frage...
Das wäre auch eine Hypothese, ne? Muss ich eigentlich Kubernetes wissen, um Kubevirt einzusetzen?
Um Kubernetes wissen wahrscheinlich, beziehungsweise das Verstehen, was damit passiert, glaube ich.
Ja, aber dieses Verstehen ist ja auch, sage ich mal, so ein Rabbit Hole. Ich habe jetzt letztens irgendwie so ein, man kennt ja diese Iceberg-Bilder, wo dann oben, sage ich mal, so der einfache Teil ist und dann geht es ganz weit unter der Wasseroberfläche, geht es noch viel weiter runter.
Das stimmt, ja.
Und ich glaube, bei Kubernetes ist das auch eben so ein Rabbit Hole. Und ich glaube, wenn man einmal damit anfängt, natürlich kann man sich dann Gedanken darüber machen, aber ich glaube, eine gute Integration, eine gute Infrastruktur lebt davon, dass man sich wirklich intensiv mit der Plattform beschäftigt hat. Das soll jetzt kein Hindernis sein, weil ich glaube, viel kommt, während man arbeitet und dann kann man auch viel umsetzen. Aber auch auf deine Frage nochmal, ich glaube, da kann man einfach sagen, einfach machen. Ich glaube, da kommt man in die Richtung hin und kann sich damit beschäftigen, weil auch hier wieder Fingerzeig auf die Community und eben auch auf euer Projekt, woran man sich ja auch beteiligen kann und auch Fragen stellen kann. Da hat man immer, glaube ich, wenn man nicht weiterkommt, einen kurzen Weg, wo man Assistenz findet oder wo man Hilfe finden kann und sich da weiterbilden kann. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Maßnahme, um da weiterzukommen.
Ja.
Und ich glaube, wie gesagt, bis auf die Use Cases, die du jetzt eben aufgezählt hattest, dass man da auf jeden Fall auch sich auch erstmal angucken muss, was für, du hast eben auch gesagt, Legacy-Workloads migrieren und überhaupt erstmal aussortieren, was habe ich denn überhaupt? Da geht auch eine Inventarisierung mit einher. Ja, also ich habe 100 VMs und eigentlich benutze ich davon nur 30 und der Rest, keine Ahnung, was da drauf läuft, die sind irgendwie produktiv, wenn ich da mal einen Schalter umlege, dann funktioniert irgendwas nicht mehr, aber ich weiß nicht, was es ist. Und vielleicht da auch die Altlasten, sage ich mal, aussortieren, die man da hat. Das ist auch eine solide Möglichkeit, und dann zu gucken, was für Workloads habe ich überhaupt und eben, wie du eben gesagt hast, in zweiter Instanz, dann die kann ich doch auch vielleicht auch containerisieren.
Ja.
Ich glaube, es hängt aber auch sehr davon ab, auf welchem Scale operiere ich. Ne? Weil wenn ich mir angucke, es gibt Kunden, die haben von 3 Bare-Metal-Machines, wo sie ihre Virtualisierung drauf betreiben, bis irgendwie mehrere 10.000 Bare-Metal-Maschinen. Und für die 3, die ganz kleinen Kunden, die haben ja kein so ein Team und die haben ja auch gar nicht die Kapazität, so tief in das Thema einzutauchen, versus die, die wirklich auf Großscale betreiben, die, da sind ja nicht nur 2-3 Leute, sondern da hängen ja, die haben ja für jede Komponente allein schon ein Team. Die haben ein Netzwerkteam, die haben Teams, die sich rein um den Hypervisor betreiben. Und ich glaube, der Aufwand ist relativ vergleichbar mit dem, mit einer aktuellen Virtualisierungsplattform. Ist eine andere Technologie, aber je nachdem, auf welchem Scale ich das betreibe, brauche ich natürlich vergleichbare Anzahl und Skills. Den Vorteil, den ich eben habe, ist, welche Synergien kann ich dadurch ziehen? Und was, denke ich, auch nochmal wichtig ist, wenn man so eine Plattform jetzt neu designt, ist, was kann ich vielleicht anders bauen? Kann ich Sachen mehr automatisieren zum Beispiel? Weil ich kenne viele Kunden, die eine Virtualisierungsplattform betreiben. Wenn die neue Maschinen, neue Bare-Metal-Maschinen dazu, ist das quasi komplett fast per Hand provisioniert und hinzufügen. Will ich das in Zukunft weiter so machen? Oder habe ich jetzt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, das Ökosystem gibt mir viel mehr Automatisierungsmöglichkeiten, dann lass uns doch von vornherein diesen Weg gehen und es wirklich Ende zu Ende automatisieren, sodass ich dann weniger manuelle Arbeit hinterher habe und ich dadurch allein schon Synergien ziehen kann, dass ich Sachen eventuell ein bisschen anders mache oder noch mehr automatisiert mache und dadurch effizienter unterwegs bin.
Ja. Ich konkretisiere das jetzt nochmal. Natürlich, Kubernetes Knowledge ist natürlich Quark. Aber Fakt ist ja, ich muss mich halt grundsätzlich damit auseinandersetzen, wie funktionieren die Dinge anders? Das ist halt ganz klar. Und was bringt mir das? Genau, dass die Dinge dann halt anders laufen. Ne? Also klar, du hast eine Plattform, in der Regel hast du halt eine Enterprise-Plattform, die dir geliefert wird von den hiesigen Herstellern und die werden das auch schon relativ gut für dich aufbereiten, dass du es nutzen kannst. Aber Fakt ist, die Dinge laufen anders und sie geben halt auch andere Möglichkeiten, um dann halt solche Sachen wie zum Beispiel, den meisten Menschen ist ja nicht bewusst, dass Legacy-Workloads sich containerisieren, den meisten Menschen, also diesen Leuten jetzt in diesem Bereich, wäre das jetzt nicht bewusst. Ne? Also die haben da halt ihre Installer, die dann funktionieren und dann ist gut. Und denen muss es dann erstmal bewusst werden, dass Container-Workloads so funktionieren, wie sie funktionieren und dass ich die dann wiederum irgendwo laufen lassen kann und dann halt auch diese ganzen Vorteile habe, die ich im Grunde halt mit Mühe und Not drumherum bauen musste.
Kurz um auf deine Frage zurückzukommen. Der Grund, warum ich gezögert habe, war, also Kubernetes Wissen vereinfacht das Ganze. Weil das einzige Delta, das du hast, ist zu gucken, wie funktioniert Kubernetes jetzt.
Ja.
Wie fange ich am besten an? Und ich meine, darüber haben Sebastian und ich auch gesprochen, ist, am besten ist, wenn man ganz neu anfängt, noch kein Kubernetes Wissen hat, nehmt euch eine Distribution. Fangt nicht an mit Kubernetes the hard way, right? Oder mit KubeADM dergleichen und dann alles per Hand, sondern es gibt genügend Distributionen und dann spreche ich über sowas wie Rancher oder OKD, OpenShift, Kubematic. Ne? Da gibt es eine Menge Distributionen, die haben Storage dabei, die haben Netlack dabei, die bieten Kubert an. Damit anfangen und dann erstmal anfangen und loslegen. Ja. Und eine UI haben die, das ist ein guter Startpunkt.
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch, sag ich mal, zu dem Punkt, dass wir sagen, da findet auch in irgendeiner Art und Weise ein Paradigmenwechsel statt. Du hast gerade angefangen, Distributionen aufzustellen oder aufzuzählen und gesagt, das ist ein ganz guter Anfang, weil man muss nicht, sag ich mal, von der Pike auf sich Gedanken darum machen, wie kann ich diese ganzen Vanilla-Sachen miteinander verknüpfen. Eine weitere Implikation, die wir auch jetzt immer weiter sehen, auch vor dem Hintergrund der europäischen NIS-2-Richtlinie, ist natürlich auch die Frage, die auch für viele Kritis insbesondere interessant ist. Wie sieht das mit Security aus? Und wenn ich jetzt ein Kunde bin und ich komme an, okay, ich interessiere mich jetzt beispielsweise für Kubematic, ich möchte da Kubert drauf betreiben, aber wie sieht das dann security-mäßig aus? Unter welche Richtlinien falle ich dann? Falle ich dann unter die BSI-Richtlinien zu Containerisierung? Falle ich unter die BSI-Richtlinien zu Kubernetes? Oder wie kann ich eben das so absichern, dass es eben auch möglichst sicher weiterläuft und auch eine solide Infrastruktur abbilden kann?
War das eine Frage?
Ja, das war eine sehr lange Frage.
Also ganz ehrlich, wenn es an Regularien geht und Compliance, dann wäre mein Ratschlag, sich immer an Hersteller zu wenden. Ich denke, da ist das mit Upstream, ich denke wirklich Vorzeigeprojekte, die haben etablierte und schnelle Prozesse auch um CVs und dergleichen zu behandeln. Aber ich sage mal, um compliant zu sein, gehört es mehr dazu, als nur CVs zu behandeln. Da gehört FIPS-Compliance, FIPS-Certification Criteria. Also hängt davon ab, in welcher geografischen Lage man ist oder der Kunde ist oder die Data Center sind. Ich denke, den einzig aussagekräftigen Rat kriegt man da vom Hersteller. Und dann genau zu gucken, weil es ist, ja, Hersteller sind die beste Anlaufstelle dafür.
Und ich sag mal so, wenn man sowieso, sag ich mal, wir hatten es eben gesagt, wir können mit Lift and Shift erstmal diesen Ansatz verfolgen, Legacy Workloads da reinzubekommen. Und auch hier wieder ein Synergieeffekt. Ja, wir haben nur noch eine Plattform, in der Regel dann Kubernetes, wo auch Kubeware drin läuft, die wir absichern können. Und auch dazu gibt es natürlich Anwendungen oder auch Produkte, auch im CNCF-Umfeld, die man auch Open Source betreiben kann, wo man sich entsprechend auch mit in die Entwicklung einbringen kann, die ich dann eben auch nicht nur für meine containerisierten Workloads nutzen kann und implementieren kann, sondern welche dann auch natürlich auch Auswirkungen haben auf eben meine Kubeware-Workloads, die ich da auch entsprechend nutzen kann. Und dann ist es auch wieder mehr alles aus einem Guss. Das sollte man vielleicht auch nochmal an dieser Stelle sagen.
Genau, also gerade wenn du so sagst, ich muss bestimmte Zertifikate oder Voraussetzungen erfüllen, mit einer standardisierten Plattform, Container und auch VMs auf derselben Plattform, tue ich mir da natürlich ein bisschen leichter, weil da muss ich nicht wieder zwei Wege bauen. Auch das ist wieder so ein Punkt. Sonst muss ich zwei Wege bauen. So kann ich das quasi fast mit einem Weg komplett erschlagen und habe in diesen Punkten auch viel einfacher, in Zukunft da compliant zu sein. Und eben auch, ist ja nicht nur einmal compliant zu sein, sondern wie stelle ich sicher, dass das konstant, ich muss updaten und so weiter. Und erspare mir dann einen Haufen Overhead.
Überstunden, wolltest du sagen.
Ja, genau, Überstunden.
Man muss auch sagen, Dokumentation im Endeffekt. Ja, man muss noch einmal dokumentieren.
Das stimmt auch. Naja, und die Vorteile. Ne? Also ich finde halt wieder auch, also Security automatisiert. Ne? Also das kannst du halt auch, das ist auch alles dann halt automatisch. Das ist schon in der Tüte, das läuft so. Und ich kann das halt tatsächlich, es ist standardisiert, ich kann es automatisiert ablaufen lassen. Und ich muss es halt nur tun. Ja, und habe eigentlich alles, was im Grunde das Umfeld, das CNCF-Umfeld mir liefert. Ja. Oder die Hersteller, die dann halt im Security-Bereich dann halt ihre Plattformen dann halt auch ausrollen können. Und auch wieder auf Kubernetes aufgebaut.
Ja. Nächstes Vorteil. Da muss ich ja mal alles mit der Kommandozeile machen. Wenn ich zu VMware gehe, habe ich dann eine GUI. Wenn ich zu Hyper-V gehe, habe ich eine GUI. Wenn ich Proxmox nehme, habe ich da auch eine GUI. Muss ich jetzt alles auf der Kommandozeile machen?
Nein.
Kannst du auch lassen.
Man kann es auch lassen, genau.
Nee, gibt's da was? Was sind so, gibt es GUIs für KubeWirt? Wenn ja, was gibt's da so? Was kann man da so tun?
Genau, es gibt, ich meine, wir hatten es vorhin schon erwähnt, es gibt ja verschiedene Distributionen. Die meisten haben da ein UI für, weil das ist definitiv, was man sieht, gerade so im Virtualisierungsumfeld. Da ist die Erwartungshaltung einfach da. Die Leute wollen ein UI. Es gibt ein paar, die sagen, okay, ich bin da mit einer API zufrieden, aber die meisten sind es einfach gewohnt, eine vernünftige UI zu haben. Und es gibt in den kommerziellen Distributionen einiges. Es gibt auch ein paar Open Source Projekte. Ich glaube, KubeWirt Manager oder so.
Ja, genau, Word oder KubeWirt Manager. Ja.
Genau, also es gibt da was. Und im Endeffekt, also wenn ich das Enterprise Grade on Scale betreiben will, glaube ich, komme ich nicht drum rum ohne ein UI. Ich glaube, sonst habe ich die Rebellion in der Organisation, weil die Leute sind es einfach gewohnt. Und ich will ja auch einen guten Transition-Pfad von VMware oder von der Lösung, die ich jetzt habe, auf die neue Lösung machen. Und wenn ich sage, okay, ja, die Leute sind es einfach gewohnt, sie müssen sich sowieso schon umstellen. Und wenn sie schon gewohnt sind, immer mit dem UI zu arbeiten, und ich dann sage, ja, herzlichen Glückwunsch, wir machen jetzt eine neue Plattform. Und by the way, ihr lernt jetzt ganz viel neu und UI ist auch nicht mehr. Tun sich die Leute dann eben noch schwerer und die Akzeptanz ist noch geringer.
Ja.
Ja. Ich denke, eine Sache, die wir so festgestellt haben, ist zumindest, dass dadurch, dass KubeWirt und Kubernetes in erster Hinsicht APIs sind und diese, also ich meine, Kubernetes hat sehr viel Wert darauf gelegt, zu sehen, wie können wir stabile APIs einführen, wie kann man API-Versioning machen, also CRDs haben das ja auch, dass man eben da Version-Upgrades machen kann, von einer API-Version zur nächsten wandern. Dass es quasi API-first ist, dieses ganze Ökosystem, sehen wir auch, dass es ein großer Vorteil für Kunden ist, die es automatisieren wollen. Aber wie Sebastian schon sagt, die Erwartungshaltung ist einfach, dass es der UI gibt. Aber ich denke, werden immer mehr und mehr erfüllt. Ich denke, aus meiner Sicht, wo sich die UIs am meisten unterscheiden, ist der Primary Use Case, den sie adressieren. Es gibt UIs, die fokussieren sich mehr auf stateless VMs. Es gibt welche, die fokussieren sich auf klassische Virtualisierung, das zu adressieren. Es gibt welche, die fokussieren sich auf wirklich diesen Spagat zwischen Container und Workloads und Und Virtual Machine. Und es gibt welche, die machen wirklich nur 1:1 Durchreichen der CRDs into das UI, also mit wenig, sage ich mal, Goodies oder Add-ons. Andere haben dann Wizards, um auf welche Netzwerke zu konfigurieren oder VMs zu importieren, exportieren und so weiter und so fort. Da kann man mal einen Überblick drüber machen.
Ja, das wäre.
Ich glaube, was man auch sieht bei Kunden, die KubeWirt einsetzen, ist, ich sehe wenig Kunden, die wenn sie von einer anderen Virtualisierungsplattform kommen, starke Automatisierung haben oder viel mit der API machen. Nachdem sie angefangen haben, mit Kubernetes und KubeWirt zu arbeiten, sie nutzen das UI sehr stark, aber fängt da auch ein Mindset-Wechsel an und zu sagen, hey, jetzt haben wir doch diese API schon und wir nutzen die für Container schon. Warum nutzen wir die nicht eigentlich auch für VMs? Und ich glaube, so wird in Zukunft, nicht, dass es weniger bedeuten wird, das UI, aber ich glaube, der Use Case der API für VMs mehr und mehr wachsen, weil auf der anderen Seite sind die Leute, wenn man so ein bisschen Cloud, also wirklich in die Cloud guckt, ja, so ein bisschen Spielwiese macht jeder im UI, egal ob bei AWS, bei Google oder Microsoft. Aber viele wollen dann Infrastructure as Code machen. Beim On-Prem im eigenen Datacenter ist es nicht so weit. Und ich glaube, mit so einer Plattform kann es ein ganzes Stück schneller dahin gehen, dass man sagt, okay, auch da will ich Infrastructure as Code machen, wie ich es eigentlich von den Clouds und so weiter schon gewohnt bin, weil endlich habe ich diese Automatisierung, endlich habe ich überall diese consistent API, die ich vorher vielleicht gar nicht hatte.
Ja, ich würde da sogar noch mal eins weitergehen. Ich glaube tatsächlich, weil jetzt mal die Windows-Bude mit den 3000 Maschinen, die werden die Dinger ja sicherlich nicht klicken. Ne? Also die haben schon eine Automatisierung irgendwo in place, dass das Ganze auch funktioniert. Und hier hat man ja auch den Vorteil, weil man hat die API automatisiert dagegen. Man hat Funktionen wie Ignition oder also quasi halt, ich sag mal, Installer Management, Provisioning Management, ich weiß gar nicht, wie sie es nennt. Und was ich da vorlege, und habe im Grunde halt damit schon die Mittel, eine Automatisierung für Bereitstellung und das Patching meiner Maschinen dann halt zur Verfügung zu stellen und habe halt die API, die da steht. Also ich komme aus dem Automation-Bereich, ich kenne das, wenn man so ein Viro dann halt dazu bringt, dass eine Maschine vorbereitet werden muss und darauf Dinge passieren, dann ist das initial immer doch relativ kompliziert. Also die Mittel hat man auch schon, aber man hat halt keine standardisierte, also man hat schon eine API, aber nicht so eine gut gepflegte wie die Kubernetes-API. Das kann jetzt natürlich sein, dass das meine Bubble ist und dass ich mich da wohlfühle, aber das ist, glaube ich, auch der Vorteil. Und bei solchen Unternehmen ist es dann ganz klar, die wollen dann natürlich sowieso keine GUI haben. Die wollen einen Self-Service präsentieren für ihre Mitarbeiter, Entwicklerteams oder sowas, die sich dann halt ihre Stacks da halt zurechtklicken für die virtuellen Maschinen. Und dafür ist es ja dann wieder perfekt, muss man so sagen, ne?
Und ich glaube, da kommt aber auch wieder die Stärke von Kubernetes und insbesondere der Kubernetes-API ins Spiel, weil dadurch, dass ich brauche ja nur kubectl-get-object machen und kriege das Objekt und kann es mir komplett als YAML ausdrucken, habe es genauso, wie ich es hinterher eigentlich auch brauche. Das heißt, selbst wenn ich erstmal im UI mir alles zusammen konfiguriere und hinterher sage, okay, aber jetzt will ich wirklich GitOps machen oder, ja. Ich muss nicht nochmal komplett von vorne anfangen und sagen, okay, jetzt muss ich wieder Skripte schreiben und so weiter, sondern ich exportiere einfach die Objekte, die sowieso in Kubernetes schon existieren und damit kann ich dann weitermachen und kann dann sagen, okay, ab jetzt gibt es nur noch auf die UI-Lesezugriff und alles Weitere geht über die klassische API.
Ja, tatsächlich. Kannst vielleicht noch starten und stoppen.
Ja, dann würde ich überlege die ganze Zeit hin und her, ob ich die Frage stelle, ob VMs tatsächlich irgendwann aussterben oder wie eure Meinung dazu ist. Aber ich glaube, ich weiß schon, was ihr sagen würdet. Und dann würde ich danach vielleicht gerne nochmal dahin kommen, was ist da so auf der Roadmap? Du hast gesagt, Storage ist so ein Thema, wo irgendwie gerade Storage Class Migrations irgendwie ein großes Ding werden. Was gibt's da noch, was ihr am Horizont kommen seht? Aber vielleicht nochmal die erste provokative Frage. Werden wir in 10 Jahren noch VMs haben?
Also in 10 Jahren definitiv. Ich würde auch sagen in 20 und 30 Jahren. Weil wenn man sich anguckt, was für Workloads heute noch laufen, das Problem hast du ja auch in 20 Jahren noch. Ne? Also gerade wenn du jetzt mal wirklich vielleicht nicht State-of-the-Art-IT wo du regelmäßig Updates machst, aber wenn du dir so eine Fabrik anschaust, die wird gebaut und dann läuft die 20, 30 Jahre. Da muss die Software auch 20, 30 Jahre laufen. Und ich würde sagen, oder nicht jeder Hersteller sagt dann hinterher nach 5 Jahren, ja, jetzt brauche ich mal hier noch den ganzen Software-Stack um, nur damit die Maschine anders dasselbe hinterher rausbringt. Also von daher gibt es viele Use-Cases, wo man heute auch eben sieht, ja, also die Software, die da eigentlich läuft, die wird nicht mehr groß weiterentwickelt, aber die Software muss ja laufen. Man sieht ja noch, teilweise läuft auf Windows 3.11.
Ich erinnere mich noch an Stahlwerke, wo heute noch Festplatten mit 136 MB Kapazität ausgetauscht werden, weil das halt...
Schönes NT4.0 drauf und dann geht das.
Crazy. NT4.0, ja. Schöne Zeiten. Nee, genau. Also ich denke auch, vor allem Virtual Maschinen werden bleiben. Also sicherlich, also meine Erwartungshaltung wäre, dass deren prozentualer Anteil an produktiven Anwendungen, die bereitgestellt werden, dass da der Anteil an Virtual Maschinen sinkt. Aber letztendlich sind Virtual Maschinen auch ein wunderbares Tool, um einfach eine Abgrenzung einzubringen. Also dieses Software-Defined Compute, könnte man es ja beinahe nennen. Ich glaube, das wird einfach bleiben, weil das hieß ja, wenn wir es dann umdrehen, würde es ja heißen, denken wir, dass in 10 Jahren von jetzt alle Anwendungen auf Bare Metal laufen, und das glaube ich nicht, weil spätestens in der Cloud läuft alles auf almost everything. Auf Virtual Maschinen.
Ich glaube, also, immer wenn du auf irgendwas zurückguckst, dann ist jede Technologie eine Übergangstechnologie bis zur nächsten.
Und Fabian hat es gesagt, ich glaube, das ist ja auch ein riesen Use Case für VMs. Also, wo laufen die meisten Container in VMs? Nicht auf Bare Metal. Ja. Das heißt, selbst wenn man sagt, die klassischen VMs, der Anteil geht mehr und mehr zurück. Ich glaube, weiterhin wird der Großteil der Container in VMs laufen. Aus mehreren Gründen. Du willst nicht auf diesen riesen Bare Metal Maschinen. Du kannst so eine bestimmte Anzahl an Containern da drauf lassen. Also du brauchst schon VMs, um das Ganze zu partitionieren und kleiner zu machen. Du willst verschiedene große oder verschiedene Versionen von Kubernetes laufen lassen. Mit Bare Metal Clustern wird das schwierig. Also ich glaube, das ist definitiv ein Use Case, der wird sehr, sehr lange da bleiben. Und der Anteil an, ich sag mal, klassischen VM-Workloads, wie Fabian schon gesagt hat, der wird mit der Zeit runtergehen, aber auch der wird mindestens die nächsten 20, 30, 40 Jahre immer noch da sein.
Ja, ich hoffe, dass ich da nur arbeitstätig bin. Ne?
Ich hoffe, dass ich arbeitsfähig bin.
Arbeitsfähig, genau.
Genau, wo geht die Reise von Qubert hin? Ich denke, Qubert hat Version 1 von der Zeit erreicht. Wir sehen sicherlich jetzt auch noch einige schwierigere Features, die wir in Qubert technisch erledigen müssen. Aber ich denke, ein wichtiger Punkt von Qubert ist auch zu sagen, also erstmal technisch gesehen die Graduation, die wird von Qubert an, also die CNC of Graduation, aufs gleiche Level wie Kubernetes zu kommen, ist etwas, das wir anstreben. Und dazu arbeiten wir derzeit auch an am Governance vom Qubert-Projekt, also wie wird das geleitet, wie sind die Responsibilities für die verschiedenen Bereiche, sei es Dokumentation, sei es Security, sei es like Code Ownership. Daran wird viel gearbeitet. Ich denke, das ist auch für das Projekt selbst schon so ein kleiner Reflection Point, weil der Fokus in den letzten Jahren davor, in den 6 Jahren davor oder 7 Jahren war halt darauf, welche Virtualisierungsfeatures brauchen wir.
Ja.
Und der wendet sich jetzt halt. Ne? Wir haben viele ziemlich viele Virtualisierungsfeatures haben wir. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen, ne, sacken lassen, schön marinieren, damit man graduieren kann. Aber ich erwarte noch, dass ein neues Feature-Work kommt. Also wir wissen zum Beispiel, in der jüngeren Vergangenheit gab es sowas wie, ne, Persistent Memory und sowas, was dann auch mal in ältere Produkte Einzug gefunden hat. Sowas wird es sicher geben. Auch jetzt Support für GPUs und dergleichen. Das hat Qubit schon einige Weile, aber worauf ich hinaus will, es wird sicherlich neue Features geben. Aber das Aufholen von 10 oder 20 Jahren virtualisierten Features, das, glaube ich, hat ein Ende gefunden und das ist eine neue Phase fürs Projekt. Und ich denke, für Qubit wäre es ein toller Erfolg, wenn wir das reflektieren können. Vielleicht Ende dieses Jahr auch schon.
Ich meine, dasselbe sieht man ja auch an Kubernetes selber. Wenn man am Anfang gesehen hat, da gab es alle 3 Monate neue Features und du wolltest immer, ja, es gibt jetzt immer noch Features, aber du siehst...
Aber alle 4 Monate.
Ja, nur alle 4 Monate. Genau, jetzt nur alle 4 Monate. Aber die Sprünge sind auch nicht mehr so groß. Vieles ist jetzt schon da. Natürlich gibt es immer wieder Sachen, die noch hinzukommen.
Ja.
Und ich denke, das Vergleichbare sehen wir auch bei Qubert. Also vieles ist jetzt da, vieles wurde jetzt aufgeholt. Aber natürlich wird es in Zukunft Sachen geben und Use Cases geben, wo man sagt, hey, wir brauchen das und das noch, weil neue Sachen in der IT erfunden werden und sagen, okay, wie kriegen wir das eigentlich dann? Wie kriegen wir diese Devices rein? Wie kriegen wir das und das da rein? Wie können wir das und das abbilden? Aber es ist nicht mehr so der Druck da, okay, wir müssen überhaupt erstmal auf ein Level kommen, damit man es überhaupt ansetzen kann.
Ja, das stimmt. Also, muss man auch so sagen. Ne? Also wann war der letzte Breaking Change in Kubernetes? Das ist 1.26, glaube ich, mit den Pod Security Policies, das war, und natürlich die ganzen Entry-Themen.
Breaking Changer nicht, Pod Security Policies war niemals General Available.
Das, ja, 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 das stimmt, das muss man, ja, das stimmt, da, das muss ich zugeben, ja. Also fairerweise, ja.
Auch da. Ich denke, also ich kann auch falsch liegen.
Aber genau, aber ja. Gut, der Umgang wirkte ja, anders. Ja,
ja. Ich würde auch nicht sagen, dass das wirklich Breaking ist. Ne? Du hast halt immer früher Ankündigungen. Also wenn eins das Projekt halt irgendwie gut geschafft hat, ist das zu transportieren, was irgendwie weiterkommt und was halt nicht. Und dann aber auch konsequent Sachen rauszustreichen. Das, ne? Ist gerade Entry Cloud Provider hatten wir in der letzten Episode.
Ja, das ist ja, man findet sich, ne? Man findet, man weiß, man kennt als Projekt, glaube ich, seine Kompetenzen lernt man kennen dann noch weiter und hat dann irgendwann mal aber so einen Punkt erreicht, und das würde ich jetzt bei Kubernetes auch wirklich so sagen, da ist es erreicht. Du hast es jetzt gerade für Kubeflow quasi auch so gesagt, dass man halt so einen Punkt erreicht hat, wo man so eine Basis hat, aus der man jetzt Innovationen noch mit einstreut, ohne den Fokus zu verlieren auf das, was man erbringen möchte mit dem Projekt. Ja.
Cool. Schön gesagt.
Ja. Dann bleibt mich eigentlich nur noch zu fragen. Also wir packen natürlich alle Dinge rund um die Informationen, die wir so haben, in die Shownotes. Da könnt ihr beiden uns noch ein paar Links irgendwie auch zukommen lassen. Die packen wir dann gerne mit rein zum Nachlesen. Aber Open Source bedeutet ja auch immer Contribution, und manchmal fehlt es ja genau an den Stellen. Was würdest du sagen, was braucht das KubeWirt-Projekt in nächster Zeit am meisten?
Was braucht es am meisten? Ganz ehrlich, ich denke Dokumentation. Also das am einfachsten. Also ich mag Dokumentation, ganz ehrlich, weil es ist, man kann das, was man lernt. Also man muss nicht coden können. Man kann eigentlich quasi seine Entdeckungsfahrt. Man fängt mit der Dokumentation an, findet Fehler, fixt sie. Ja. Das heißt, es ist direkt in der kleinen Loop, die eigentlich jeder durchfährt. Das heißt, über Dokumentationschanges, ich glaube, das sind so low-hanging fruits für new contributors. Aber natürlich Bugfixes. Oder Refactoring, Help, einbringen selbst bei Government-Sachen. Das sind Sachen, die stehen dann nach Dokumentation auf der Liste.
Schön. Ja, was steht für euch heute noch auf den Container Days an? Ist bald so langsam das Endspurt, wa?
Ja, wir nähern uns dem Ende, oder?
Oh ja. Genügt auch. Habt ihr nichts mehr? Keine Talks mehr? Ihr seid doch durch, ne? Also das ist, was das angeht.
Damit bin ich so weit am Ende.
Ja. Ja. Sehr gut. Auch. Und dann geht's heute wieder nach Hause.
Du wohnst. Hause ist ja Hamburg, ja.
Genau, du wohnst auch in Hamburg und du bist ja dann tatsächlich auch nicht so weit entfernt.
Ja, auf der anderen Weserseite quasi.
Ja, super. Dann auch an euch da draußen. Habt ihr schon mal mit KubeWirt gespielt? Wie sieht eure Virtualisierungslandschaft der Zukunft aus und haben dort eigentlich VMs neben Containern überhaupt noch Platz? Was sind da eure Meinungen dazu? Würde mich interessieren. Könnt ihr uns entweder als Kommentar bei iTunes, bei Spotify oder unter podcast@sva.de oder irgendwo im Feed. Ihr werdet eine Möglichkeit finden, das loszuwerden. Dementsprechend vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dass dieser Termin so stattfinden konnte, und danke für die Einblicke.
Ja, vielen Dank.
Danke an euch.
Ja, danke an euch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
Tschüss.